Benny Goodman, After Your Gun von Benny Goodman in seinem Orchestra, bringt uns in die richtige Stimmung, über das Buch zu sprechen, was gerade eben zweifach rezensiert wurde von Irmgard Lumpini und von Heiko Schramm. Auf Deutsch heißt das Buch Der Anschlag und auf Englisch heißt es 11, 22, 63, richtig? Also sozusagen die amerikanische Schreibweise des Datums, an dem JFK ermordet wurde. Ich habe es auch gelesen, deswegen darf ich hier an der Diskussion teilnehmen zwischen Heiko Schramm, Irmgard Lumpini und eben mir. Ich habe mich auch mit der Rezension zurückgehalten, einfach weil ich weder der JFK-Kenner bin, wie Heiko Schramm, noch wie wir gehört haben, eifrige Stephen King-Leserin in ihrer Jugend, wie Frau Irmgard Lumpini. Ich hatte auch ein bisschen wenig Zeit, gebe ich zu. Und 3 Rezensionen in einer Sendung zum gleichen Buch ist vielleicht auch langweilig. Deswegen sprechen wir einfach hier hinterher noch ein bisschen. Fangen wir an mit Stephen King. Ich bekam Stephen King von Heiko Schramm empfohlen, also genau dieses Buch, und sagte Stephen King. Und das ist doch dieser, den ich ehrlich gesagt einfach gehört hatte schon von ihm sehr viel, aber ich hatte noch nichts gelesen und hielt ihn nicht unbedingt dünkelhaft für irgendwelchen Quatsch, aber einfach Horrorgeschichten war für mich der Aufhänger. Stephen King ist gleich Horror und es liegt einfach daran, dass ich Horrorgeschichten nie besonders, ist kein Genre, was mich interessiert. Das war ja nun keine Horrorgeschichte. Gibt es noch mehr Stephen King Bücher, die ich jetzt lesen muss? Schreibt der immer so gut?
Nein, also ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, ich habe ziemlich viel von dem gelesen, okay, und irgendwann aufgehört, weil es wenig Überraschungen gab. Und im Nachhinein habe ich jetzt mal Artikel gelesen und da ging es darum, dass er irgendwie lange Alkoholiker war und sich an 2 seiner Bücher tatsächlich komplett nicht mehr erinnert, sie geschrieben zu haben. So. Und er hat dann irgendwann einen schrecklichen Unfall gehabt, wurde dann trocken und das Ergebnis ist eben dieser fantastische Roman, über den wir heute sprechen. Und ich finde, es gibt aber ganz viele Sachen, die man von ihm unbedingt gelesen haben muss. So, die werden hierzulande immer eben unter reine Unterhaltung eingeschoben.
In
Bahnhofsbuchhandlungen verkauft. Und es gibt aber ganz viel, was sich lohnt, von ihm zu lesen. Dieses eine Buch, da fällt mir der Titel gerade nicht ein. Ich glaube, Needful Things. Da geht es um diesen einen Laden, wo so ein quasi der Teufel persönlich, der aber nicht so bezeichnet wird, den Leuten Sachen verkauft, die sie sich wünschen wie nichts auf der Welt.
Klingt ja wie Faust.
So ungefähr. Und er bringt damit quasi die Stadt an den Rand des Abgrunds.
Und hat er schon mehr geschrieben, was in der Zeit spielt?
Ist
das sein erster Ausflug?
Nee, die meisten seiner Bücher sind sogar erschreckend zeitlos, würde ich sagen. Also, okay, also wo Stephen King extrem unterschätzt wird, ist, dass er in so eine Horror-Ecke abgeschoben wird und es gilt eben als leichte Muse und es gibt es eben in der Bahnhofsbuchhandlung. Und eigentlich ist er viel größer. Also der beschäftigt sich tatsächlich ganz oft mit den großen Fragen. Liebe, Vertrauen, die Grausamkeiten in den Büchern kommen gar nicht so sehr danach oder davon, dass das irgendwie der Clown nach McDonalds-Vorbild um der Ecke steht und irgendwie alle umbringt, sondern der kommt ganz oft daraus, was sich Leute tatsächlich antun. Also diese unglaublich grausamen Szenen, die wir auch jetzt wieder hier in der Anschlag haben, die kommen in der Intensität tatsächlich in ganz vielen Büchern vor. Und ich würde
so grausam ist ja der Anschlag an sich nie, wenn man so denkt, naja, okay, da wird einer erschossen, das war's. Attentat, das ist ein kurzer Moment der Grausamkeit, aber man findet dadurch in dem Buch einen ganz anderen Horror, nämlich den der alltäglichen Gewalt in Familien.
Genau. Also das
Halloween, ist, der Halloween-Mord.
Dann haben wir die Geschichte von Sedi, die Heiko kurz angerissen hat.
Das ist die Frau, die der Hauptheld in der Vergangenheit kennenlernt.
Genau, und die er später kennen und lieben lernt. Und sie gesteht ihm dann eines Tages, dass sie noch Jungfrau ist, weil ihre Eltern wollten das eben unbedingt sehen, dass sie diesen Typen heiratet. Und es war ein totaler Kontrollfreak, der auch an diesen Mörder der Dunning-Familie erinnert. Also in dem ganzen Buch, das ist auch sehr interessant gemacht, gibt es immer so ganz viele Anklänge. Also immer wenn er zurückreist, trifft er Leute, die an andere Charaktere, die schon vorkamen, irgendwie erinnern. So. Und dieser Mann ist ein Kontrollfreak und verweigert ihr quasi den Sex, zwingt sie aber, ihm irgendwie 3-mal die Woche einen runterzuholen. Und sie gesteht dann eben dem Jack, dem Protagonisten, dass sie noch nie Sex hatte und Jungfrau ist und eigentlich nicht wirklich weiß, wie das geht. So.
Also eine ganz seltsame Art von Gewalt, die aber nicht desto weniger Gewalt ist.
Es ist absolut grausam, das zu lesen. Und was ich eben auch extrem überraschend finde, ist, dass ich hätte Stephen King nie als Feministen eingestuft oder es wäre nicht das Erste, was mir bei ihm eingefallen wäre. So, und auch in dem Buch ist es ja so, dass es aus der Sicht Jack Eppings geschrieben wird. Das haben wir jetzt nicht erwähnt in den Rezensionen. Und dadurch kommt es eben eigentlich nicht vor, dass sich zum Beispiel zwei Frauen unterhalten. So, und er beschreibt aber extrem viel Gewalt gegen Frauen. Also auch die Frau von Lee Harvey Oswald.
Marina,
die wird permanent geschlagen. So, er beschreibt, wie das...
Eine reale Person über uns im Leben.
Ja, eine reale Person. Er beschreibt, wie sie auf ihn wirkt, wie sie verängstigt ist. So, und wir finden es bei der Sedi wieder. Und der zeigt auch ganz viel über die Zeit, ne? Also es war ja so eine Umbruchszeit, wo es dann irgendwie langsam offener wurde. Und obwohl jeder weiß, dass die beiden zum Beispiel ein Paar sind, kann er da nachts sein Auto nicht vor der Tür stehen lassen, sondern muss da eben wegfahren. Ende der 50er und das endet sich dann so langsam, aber die Gewalt gegen Frauen ist tatsächlich ein relativ immanentes Ding, genauso wie der Rassismus, der die ganze Zeit beschrieben wird und gleichzeitig kommen dann trotzdem ganz wenige POC, wie das heutzutage heißt, Person of Color, tatsächlich in dem Buch vor, sondern es spielt schon in einer relativ weißen Gesellschaft und das kann man jetzt Stephen King gar nicht zum Vorwurf machen, sondern es ist ja tatsächlich eine segregierte Gesellschaft. Also ist es ganz klar, dass der weiße Hauptheld immer nur weiße Leute trifft.
Aber natürlich, er kritisiert immer in vielen Zwischenzeilen, also er muss ja irgendwie die 50er Jahre beschreiben, damit es plastisch wird. Und das macht er einerseits über den Verweis immer wieder auf das Rauchen, was unser einen fasziniert an der Zeit. Dort wird es eher als ekelig dargestellt. Und er macht es über den allgegenwärtigen Rassismus. Wenn er das natürlich macht, klingt es natürlich immer ein bisschen out of hindsight, also zu sagen, ich kann mich als ein aufgeklärter Bürger des dritten Jahrtausends natürlich über Rassismus aufregen, weil ich habe ihn überwunden, aber man merkt immer wieder, wenn er das sagt, hier Rassismus, er kurz beschreibt, diese kleinen, aufblitzenden, völlig alltagsrassistischen Begebenheiten, dass er das, man denkt zwar, na, das kannst du erzählen, dann fängt man kurz zu schalten und sagt, aber hat sich denn so viel verändert oder ist es denn so viel besser geworden, dass man sich darüber lustig machen kann, dass man es ganz furchtbar finden kann, wie es in den 50er Jahren war.
Und das ist ja aber auch das, worauf er die ganze Zeit eigentlich hinaus will, dass er eben fragt, wie sieht es heute aus? Und das total Faszinierende für mich an dem Buch ist, wie komplex es ist und wie aktuell und wie er trotzdem das so super simpel schreibt. Du hast die deutsche Variante gelesen, oder?
Ja.
Genau, ich hab die englische gelesen und es ist auch im Original extrem einfach zu lesen.
War es gut übersetzt?
Großartig.
Also nicht, wo man sagt, na, hier hört man aber das Englische raus. So, also nicht schnell, weil heutzutage ist es ja im Prinzip ein Bestseller aus dem Jahr 2011, ne, oder 2010?
Nee, 2011.
Heutzutage ist ja im Zug der Globalisierung ist oftmals notwendig, dass Bücher zum selben Zeitpunkt in vielen Sprachen rauskommen und finde schon, dass die Übersetzung dann aber dann mal leidet, weil es entweder ganz schnell gehen muss oder weil mehrere Autoren zusammenarbeiten. Du sagst, die Übersetzung war super.
Das hat einen unglaublichen Erzählfluss. Ich habe jetzt mal anschaulich mitbekommen, wie sich das sozusagen manchmal anfühlen muss für andere Leute, wenn ich völlig in Fahrt bin und niemand irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwie sich zu beteiligen.
Andere Diskussion.
Das ist ganz lehrreich. Genau. Okay. Und ich hätte es sozusagen nochmal angefügt, ganz zum Anfang, als Herr Falschköll sozusagen geschildert hat, was bisher für ihn Stephen King war oder in welche Schublade der gehörte oder so, dich sozusagen zum diesem klassischen Ostküsten-Yuppie abzustempeln, den ich in meiner Kritik auch erwähne, und weil Osten, wir sind hier im Osten und wir haben hier einen Fluss. Und,
obwohl die deutschen Kritiker sich, glaube ich, ja auch gar nichts nehmen, ne? Also da wird ja auch diese.
Deswegen sage ich ja, es gibt hier auch einen Fluss und eine kleine Miniküste und wir sind hier im Osten, von daher hätte ich das so durchgezogen. Aber deine Frage war vor uns, ob es noch andere Bücher gibt, die sich wirklich auch lohnen, wenn man kein Interesse an Horrorgeschichten hat.
Von Stephen King.
Von Stephen King oder von sonst wem. Und das verhindert einen Großteil von Stephen King Büchern per se. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Beispiele, wie zum Beispiel ein Buch, was er vor ca. 25 Jahren geschrieben hat, nämlich Dead Zone. Das ist ein Buch, das habe ich mit 17 Jahren gelesen und jetzt vor einem Monat nochmal wieder, was relativ selten geschieht. Und es hat mich genauso nochmal fasziniert. Und das ist ein Buch, was sich genauso mit politischem Mord, sozusagen mit der Möglichkeit von politischem Mord beschäftigt. Da geht es sozusagen darum, dass ein junger Mann, der einen schweren Autounfall hat, eine schwere Gehirnverletzung erleidet und durch diese Gehirnverletzung einen sozusagen einen übersinnlichen sozusagen zu einem Hellseher wird, okay, und daran damit geschlagen ist. Er, also er leidet da furchtbar drunter, wenn er andere berührt oder Dinge, die jemand anders gehören, kann er bestimmte Dinge sehen oder vorhersehen. Und der trifft irgendeinen Gouverneur, der sich bewirbt um die Präsidentschaft und gibt ihm die Hand und sieht in dem Moment, dass wenn der die Präsidentschaft erlangt, dass dieser Mann die Welt in den Atomkrieg bringen wird und überlegt sich so, wie er das verhindern kann. Und da ist sozusagen das Attentat eine
schon Möglichkeit. Schon vorgenommen, ne? Fast.
Interessant daran ist, dass Stephen King in Interviews halt sagt, dass der Kennedy-Mord ihn ähnlich geprägt hat wie unsere Generation der 11. September und dass ihn das viele Jahre umgetrieben hat. Und in Dead Zone beschäftigt er sich das erste Mal mit dem Phänomen und hat vor 20 Jahren schon mal versucht, dieses Buch zu schreiben. Und es ist ihm...
Die Zeit, also wie so prägend, wie das für Stephen King war, die Zeit, und wie so prägend für uns der 9-11-Anschlag ist, das... Da fragt man sich natürlich, was in der Zeit überhaupt passiert ist. Wir wissen, was 2011, 2001, 1991 und 1981 vielleicht gerade noch passiert ist. Hier wird ja ein wunderbares Bild der Zeit der 50er und 60er Jahre entworfen und in welchen Zusammenhang dort der Kennedy-Mord hineinplatzte. Darüber unterhalten wir uns nach einer kurzen Musik. Ich schlage vor, nochmal Glenn Miller.
Oh, yeah. Benny Goodman, Glenn Miller.
War vorher schon.
Okay, sehr gut.
Super.
Ich wollte gerne noch mal kurz auf die Frage zurückkehren, ob es Bücher von Stephen King gibt, die abseits von Horror andere Sachen behandeln. Und was mir dazu einfällt, ist, dass hierzulande, also speziell in Deutschland, das Genre Horror immer noch extrem unterbewertet ist. Also es gibt so einen Schwenk in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, wo man tatsächlich auch anfängt zu sehen nach den USA und Japan, die wir immer popkulturell vor Deutschland sind, bevor die Debatten hierher kommen, so, und wo dann zum Beispiel tatsächlich auch gezeigt wird, wie wichtig dieses Genre ist, weil ganz viel in unserem Alltag eben eigentlich Horror ist. So, also es ist ja nicht so, wie Horror ist und dann kommt da das böse Ungeheuer, sondern der Horror findet sich ja tatsächlich in diesen ganzen alltäglichen Dingen. Und deshalb ist es auch so ungerecht, dass Stephen King immer in so eine Schmuddelhorror-Ecke abgeschoben wird, wo mittlerweile eigentlich, wenn man da irgendwie auch so auf dem Stand der Diskussion ist, Horror mittlerweile viel, viel positiver gewertet wird. Also es gibt zum Beispiel eine sehr gute Zusammenstellung aus meinem Lieblingsverlag, dem Verbrecherverlag, und zwar heißt die Horror als Alltag und beschäftigt sich zum Beispiel nur mit Buffy im Bann der Dämonen, hieß es, glaube ich, im Deutschen. Im Englischen heißt es natürlich Buffy the Vampire Slayer. So, und also ich würde gerne weg davon kommen, diese Trennung zu machen und gleichzeitig darauf eingehen, was in der Anschlag sehr faszinierend ist. Wir haben ganz viel jetzt darüber gesprochen, wie schrecklich diese Zeit eigentlich war. So, und wir sind natürlich zuerst auf die bösen Seiten eingestiegen, weil was Stephen King nämlich eigentlich macht, ist, indem er diese gute alte Zeit raufbeschwört, ist zu zeigen, dass damals tatsächlich auch ganz viel einfacher war, weil einfach ganz viele Sachen nicht passiert sind, die eben der Protagonist versucht zu verhindern, indem er versucht, die Ermordung von John F. Kennedy zu verhindern. Weil zum Beispiel damals gab es ja tatsächlich so einen wirtschaftlichen Aufschwung und die USA, die hatten gerade zwei Weltkriege hinter sich und konnten die Gewissheit haben, auf der Seite der Guten gekämpft zu haben und tatsächlich zum Beispiel...
Ist das nicht eine sehr weiße Sicht?
Auf den Rassismus geht er ja auch die ganze Zeit ein, aber was er auch macht, ist, indem er beschreibt, was an der Zeit faszinierend war. Wenn eben
klar, faszinierend, weil es so einfach war. Der rennt Handy rum und sagt, ne, keinen Empfang. Und hat so manche Situationen, wo er sagt, hättest du jetzt mein fucking Handy?
Nee, darauf will ich nicht hinaus. Nee? Also nee, weil der hat zum Beispiel, er geht dahin und zum Beispiel die Bürger, die in El Templeton's Diner verkauft werden, so, die sind in der Stadt total verschrien.
Also die Bürger, die Hamburger.
Die Hamburger, weil die sind total billig und dann gibt es das böse Gerücht, die sind irgendwie aus Katzenfleisch gemacht und dann kommt aber später raus, Al Templeton bringt das Zeug aus der Vergangenheit mit und das Fleisch ist besser. So, oder,
deswegen kann er es auch so billig verkaufen.
Das andere ist eher, der beschreibt dieses Rootsbier, so wie fantastisch das schmeckt. So, und mittlerweile gibt es diese Erscheinung, dass man tatsächlich wieder mehr Biersorten wie früher braut oder so und dass da eben was anderes dabei ist. Und
stimmt, da wünscht man sich die gute alte Zeit zurück, weil man so beschreibt, das, was halt, wo es halt nicht bloß Zucker war, sondern wo es halt Geschmack war in dem ganzen
Zeug. Genau, und das andere ist, dass tatsächlich auch das Zwischenmenschliche miteinander, zumindest in der weißen Gesellschaft, auch viel einfacher war, weil worum Stephen King ja ganz viel geht, ist, wie beschissen die Verhältnisse heute sind. Also darauf wird immer nur verwiesen, weil die Seiten sind extrem radikalisiert und stehen sich da relativ unversöhnlich gegenüber. Wenn er zum Beispiel Al Templeton dann irgendwie sagen lässt, dem Protagonisten Jack gegenüber, der überhaupt keine Ahnung hat, was abging, dann sagt so, naja, was wäre, wenn eben Martin Luther King nicht erschossen worden wäre oder wenn Patty Hearst nicht entführt worden wäre und dann hätte halt die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht so eine Angst vor den Schwarzen gehabt und die hätten sich vielleicht nicht so extrem radikalisiert das in der Black Panther-Bewegung. So, und wenn ich das noch so ganz kurz ausführen kann, in der Zeit stellt sich halt die US-amerikanische weiße Gesellschaft, also das muss man immer im Hinterkopf haben, tatsächlich so dar, dass die Leute zwar Angst vor Veränderungen haben oder da relativ bedächtig sind, aber dass es halt noch nicht so dieses unversöhnliche Gegeneinander gibt, sondern dass die Leute trotzdem irgendwie dann sagen, okay, da ist jetzt vielleicht irgendjemand in the closet, also homosexuell und noch nicht geoutet, aber es gibt noch nicht diese Feindseligkeit. Ne?
Das
also,
hat aber,
also das, was es,
mit Verlaub gesagt,
das, was es eben heute gibt, wo die Abtreibungsärzte einfach umgebracht werden, da hätte es damals halt dann schon so eine gesellschaftliche Mauer eher
darf
gegeben.
Darf ich das in Frage stellen? Oder also es gibt ja, in Frage stellen? Ich kann sehe das anders.
Ich wollte nur einfügen, dass das nie unbedingt mit der damaligen Zeit zu tun hat, sondern mit der bloßen Tatsache des Wirtschaftswunders weltweit, weil es gibt hochinteressante Studien, die ganz klar einen Bezug herstellen zwischen 1% weniger Wirtschaftswachstum und 1% plus für radikale Parteien in der heutigen Zeit. Mal abgesehen davon, dass sowieso alles viel undurchsichtiger und komplexer ist, egal wie intellektuell man damals war oder gebildet oder heute. Es ist einfach sozusagen einfach tougher.
Ich finde es nur wichtig,
darauf hinzuweisen, dass Stephen King nichts an dieser Zeit besser.
Aber ich will darauf hinweisen, dass es eben...
Von den Aromen mal abgesehen.
Nee, weil wir haben ganz viel drüber gesprochen, Gewalt gegen Frauen, Rassismus so und diese ganzen Sachen. Und der Punkt ist, als wir den Roman gelesen haben, ist ja trotzdem ganz viel und das ist auch ein vorherrschendes Gefühl in Jack Epping, dass es eine ganz fantastische Zeit ist. Und es geht da auch um böse Städte und dann kommt er eben in diesen kleinen Ort und der tatsächlich sowas wie eine Gemeinschaft bietet und er fühlt sich da total gut aufgehoben und
das findet tolle genau Freunde. Das, wo ich widersprechen möchte. Der Unterschied zwischen, also abgesehen, erstens, ich bin der absolute Verfechter davon, dass immer alles besser wird. Ich bin da überhaupt keiner, früher war alles besser. Wirklich komplett im Gegenteil. Aber, oder das, um das zu anhand dieses Buches mal zu belegen, währenddessen sich heute faktisch alle Welt streitet, hat sich damals immer nur die weiße Welt, ne, die war sozusagen zusammen, die hatten ein paar kleine Streitereien, waren aber sozusagen polarisiert gegen die ganz Armen, gegen die Schwarzen, gegen die Homosexuellen, gegen die Frauen im Zweifel. Das heißt, nur weil die Welt von außen schön aussieht, weil sie zusammen einfach einfarbig ist, weiß, ist es noch lange keine bessere Welt, weil nämlich immer für den, der außen steht, ist es halt eine Scheißwelt. Und heute haben wir alle eine Scheißwelt sozusagen. Das ist die Demokratisierung der Scheiße, ist doch super. Für alle, denen es früher ganz, ganz schlecht ging.
Okay, muss ich zustimmen, das ist tatsächlich so, weil Jack Epping als weißer Mann natürlich da total inkludiert ist. Mir ging es nur darum, eben zu zeigen, es ist nicht nur diese ganzen Problematiken, sondern er hat ja tatsächlich, während er in der Vergangenheit weilt, entdeckt er eben ganz viel, wo er sagt, wäre schön, wenn es jetzt auch noch so wäre, ohne dass
wenn's er gleichzeitig... Wenn es für alle so wäre,
das ist der Punkt. Genau, wenn es für alle so wäre, ohne dass er gleichzeitig ja irgendwie der Arsch ist, der sagt so, da will ich hin zurück. Aber er macht, was Stephen King, glaube ich, so ein bisschen fassbar macht, ist, warum so viele Leute, was sie ja tatsächlich immer machen, permanent nach der guten alten Vergangenheit schreien. Und woran es mich so ein bisschen erinnert, ist dann eben auch Mad Men, wo man zwar erstmal so ein schönes Bild vorgegaukelt bekommt, aber gleichzeitig zerbricht auch immer alles. Also, und hier sind halt so die ersten Brüche, die langsam kommen.
Das ist aber auch irgendwie so eine Gabe, dass uns so ganz bestimmte Dinge, die selbst in unserem eigenen Leben uns sehr geschmerzt haben, eher verblassen als unsere Erinnerungen an das Gute. Und das sorgt selbst auch für diese Illusion, dass sozusagen Zeiten friedlicher, klarer, weil, sprich, einfacher waren. Und das da ich heute das Vergnügen, ja. Ich heute das Vergnügen, das ist menschlich, das ist völlig okay, aber da ich heute das Vergnügen habe, mit einer wirklich waschechten Feministin hier am Tisch zu sitzen, ist natürlich...
Ich hoffe, ihr seid auch Feministen,
ja klar. Ja, aber bis in die Haarwurzel.
Gut so.
Jeder, der weiß, dass ich Glatze habe, soll hier nichts
darauf vermuten. Darf gerne
auf jeden Fall. Das fand ich gerade interessant, dass du das nochmal so hochhebst, weil dich das mit Sicherheit auch bezaubert hat. Und ich glaube, da kommt auch die sogenannte alte Erziehung, die diese Menschen hatten. Ein bestimmter Sinn für eine bestimmte Ästhetik oder Sinnlichkeit, die hatte einfach mehr Platz und mehr Raum, weil das Tempo langsamer war. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel die Stimme der Frauen überhaupt nicht existiert hat in der Form. Die Frauen haben sich ganz stark dafür stark gemacht, genauso existenziell heute alles mit allem zu verbinden, wie das die Männer schon jeher tun wollten, durften und sich drum geballt haben. Und heute balgen sich eben alle. So, und da wird das Ganze natürlich intensiver und für jeden auch stressiger. Und das war damals klar verteilt und hatte sein Für und Wider. Aber ich glaube, damit wolltest du selber nie tauschen, wissen.
Das ist der Punkt. Absolut. Ich fand halt an dem Buch tatsächlich auch total krass, wie weit Stephen King sich da die ganze Zeit aus dem Fenster lehnt, ohne es dann wirklich an so einen konkreten politischen Ereignissen des Feminismus festzumachen, aber wo ich tatsächlich auch nochmal so eine Lanze für ihn brechen will. Und am Ende türmt das nochmal 20 Leute vom Lesen ab des Buches, wenn ich sage, dass der halt ein waschechter Feminist ist. So. Aber wenn man halt guckt...
Als würde das ein Buch schlecht
machen. Ich hab irgendwann mal Gil Collins besprochen, When Everything Changed, und die schreibt halt auch von 50ern ausgehend an so. Und damals hatten die Frauen in den USA halt... In anderen Orten sah es noch beschissener aus, so, aber die hatten keine Kreditkarten, die konnten keinen Job wählen oder irgendwas. So, die konnten auch nicht mal Hosen tragen. Da gab es Gerichtsurteile dagegen. So, und das ist natürlich diese ganze andere Kehrseite, so, die er irgendwie nicht immer explizit beschreibt.
Man könnte abschließend sagen, es war nie ganz so schlimm wie heute in Timbuktu.
Oder in Somalia oder in Südafrika oder in Jamaika oder...
Jetzt haben wir die Wahl. Machen wir nochmal Musik oder wollen wir ein paar amerikanische oder Bücher aus, nicht zum Thema, sondern Bücher aus der literarischen, geografischen oder gefühlshaftigen Welt um dieses Buch herum empfehlen?
Bücher empfehlen.
Bücher empfehlen.
Mythos JFK.
Ich fange mal an. Ich habe ein völlig anderes, das habe ich hier schon mal rezensiert. Das ist auch dumm, aber es ist schon so lange her, dass ich es nochmal empfehlen kann. Und es ist ein völlig unbekanntes Buch, zumindest hier in Deutschland. Es heißt America, America. Ha, super. Und ist von Ethan Cannon. Oder Ethan Kanin, also es ist schwer für mich jetzt hier als Deutschen korrekt auszusprechen, ist ein klassischer Ostküstenroman, sozusagen, wie du es dir vorstellst. Er hat sogar Anklänge an die, um die Brücke zu dem Buch zu schlagen, an die Story von Ted Kennedy, der ja im Prinzip als Dritter dann Präsident werden soll aus dem Clan und das nicht geworden ist, weil er einen Autounfall, whatever, Verschwörungstheorie hin und her hatte, bei der eine Wahlhelferin gestorben ist. Und dass wir jetzt groß drauf eingehen, das blinkt in dem Buch ganz kurz auf. Also ich muss es jetzt fast, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, nochmal lesen, um zu wissen, weil ich jetzt viel mehr über die Geschichte der Kennedys auf immer weiß, wie viel dort Anspielung ist. Das Buch heißt America, America von Ethan Cannon. Cannon, guckt auf die Webseite. So, der nächste bitte.
Ich finde es extrem schwierig, eine Auswahl zu treffen, weil ich genau wie Heiko Schramm tatsächlich ganz viel US-amerikanische Literatur gelesen habe und auch Literatur aus den Zeiten, als 22/11/63 spielt. Nein, es ist 11, doch.
Richtig.
Genau, man nennt den Tag 11. zuerst. Nee. Es kommt der Monat zuerst, genau.
Extrem 11, verwirrend. 22/63.
Genau. Ich glaube, dass ich würde gerne alles von Stephen King empfehlen. Also man soll es tatsächlich probieren und gucken. Also es gibt ein paar, die gelten als Klassiker und die sind dann tatsächlich auch wirklich alle gut. Egal, ob sie hierzulande verrissen werden oder nicht.
Ich würde euch die Stories auf jeden Fall Sunset, den Band Sunset empfehlen.
Von Stephen King?
Von Stephen King
und Dead Zone.
Und Dead Zone.
Okay. Death Zone, sozusagen. Die Todeszone, ja.
Ja, das, meine Pronunciation ist schon immer.
Genau. Und ich bin auch noch dafür, für dieses Needful Things. Ich bin mir nicht genau sicher, wie der Titel da ist, aber das ist ein ganz fantastisches Buch von ihm und Bücher, die in der Zeit spielen, alles von Truman Capote auf jeden Fall.
Alles von ist immer so schwer für denjenigen, der da bei Amazon steht und sich jetzt das billigste Buch raussucht, was er gebraucht kriegen kann. Also gib mal ein konkretes.
Guck mal nach kaltblütig und weil wir gerade ein Kurzgeschichtenband, nämlich Sunset von Stephen King angesprochen haben, würde ich einfach mal sagen, Truman Capote, Music for Chameleons.
Fantastisches Buch. So. Und ich würde auch immer das empfehlen, weil es da eben auch extrem um die ganzen Rassismusprobleme in den USA geht, Wer die Nachtigall stört, Who Kills a Mockingbird.
Harper Lee, ganz kurz.
Harper Lee hat übrigens zusammen mit Truman Capote zu kaltblütig recherchiert, vor Ort. Eine der unterschätztesten Schriftstellerinnen. Ich habe auch nur dieses eine Buch von ihr gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat viel als Journalistin gearbeitet und
einen großen Roman geschrieben und das ist der.
Und das ist der, ist auch immer auf allen Bestsellerlisten und wird hierzulande aber, glaube ich, noch zu wenig gelesen. Und dann muss natürlich auf jeden Fall rein, wer so ein bisschen auch wissen will, wie beschissen die Verhältnisse waren, da kommt auf jeden Fall rein. Das Herz ist ein einsamer Jäger von Carson McCullers und die Ballade vom traurigen Café. Und die hat auch Kurzgeschichten geschrieben und das ist alles so Südstaaten und traurig, das muss man auch gelesen haben.
Da die
haben.
Zeit zu Ende ist, sage ich jetzt einfach nur immer wieder J.D. Salinger,
okay.
Der Fänger am Rocken.
Auf jeden
Fall. Da muss ich ganz kurz fragen, wirklich auch noch mit paar 40 lesbar?
Ich habe es vor 2 Monaten gerade noch mal gelesen und es ist fantastisch.
Der klassische Roman, wo ich sage, den kannst du mit 17 lesen, aber nicht mit 40. Ich habe ihn aber auch erst mit 17 das letzte Mal gelesen.
Es ist kein Hesse.
Ich muss das so stehen lassen. Also es ist auf alle Fälle ein lesbar, sagen 2 von 3. Was sollen wir sagen? Dankeschön am Gottlobili, Heiko Schramm und ich am Mikrofon war Falschgold. Das war Studio B. Die nächste Sendung gibt es am 2. Donnerstag im September. Und zwar 2012.
Musik.